Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch.
Stefan Dietjen im Gespräch mit David Marco, ehemaliger Vertragsarbeiter in der DDR.
DDR, das war für David Marco ein Versprechen. Auf eine gute Ausbildung, eine berufliche Zukunft, mehr Chancen im Leben. 1979 machte er sich auf den Weg aus seiner Heimat Mosambik ins sozialistische Bruderland. Als sogenannte Vertragsarbeiter sollten Menschen aus Ländern wie Mosambik den Fachkräftemangel in der Deutschen Demokratischen Republik ausgleichen. David Marco ging nach Hoyerswerda, wurde Schlosser und Schweißer im volkseigenen Betrieb BKW Welzow im Lausitzer Braunkohlerevier, wo das Kombinat Schwarze Pumpe Strom für die ganze DDR liefern sollte. Jahrelang arbeitete Marco Seite an Seite mit seinen deutschen Kollegen, bis nach der Wende alles zerbricht.
In Hoyerswerda, der Kreisstadt im Norden Sachsens, herrschte heute angespannte, feindselige Ruhe.
September 1991. Die Tagesschau berichtet. Ehemalige Vertragsarbeiter und Geflüchtete in Hoyerswerda werden verfolgt und angegriffen. Ihre Unterkünfte belagert und zerstört. Auch David Marco muss um sein Leben fürchten.
Seit letzten Dienstag haben Neonazis Nacht für Nacht die Wohnungen der Ausländer mit Steinen und Molotow-Cocktails attackiert. In der Nacht zum Montag stoppte ein Großaufgebot der Polizei mit Wasserwerfern den vorerst letzten Angriff. Dabei wurden 32 Personen festgenommen und zahlreiche Waffen wie Totschläger, Messer und Gaspistolen beschlagnahmt. Alles unter den Augen der Kreisstadtbewohner, die aus ihrer Sympathie für die Rechtsradikalen wenig Hehl machten.
Der Staat handelt spät und hilflos, lässt die Opfer schließlich einfach ausfliegen, schiebt sie in ihre Heimat ab. Auch David Marco. In Mosambik stellt er fest, dass er gleich mehrfach betrogen wurde. Ein großer Teil seines Lohns wurde all die Jahre einbehalten, um mosambikanische Staatsschulden bei der DDR zu begleichen. Von der Regierung als Mad Germanis beschimpft, als Verrückte, als Kreaturen Deutschlands, kämpfen die ehemaligen Vertragsarbeiter in Mosambik bis heute für Gerechtigkeit, Anerkennung und ihren Lohn.
Die wollen uns nicht die Wahrheit sagen, weil die haben uns als Sklaven behandelt. Die haben uns betrogen, die haben uns geschwindelt.
Hoffnung und später Enttäuschung. Ankunft in einem fernen Land.
In den 70er Jahren arbeiteten in der DDR Zehntausende sogenannte Vertragsarbeiter aus Vietnam, aus Kuba, aus Angola und aus Mosambik. Etwa 17.000 Vertragsarbeiter waren es zwischen 1979 und 1990, die aus Mosambik in die DDR gekommen waren, die in 245 Betrieben beschäftigt waren. Und einer von ihnen war David Marco. 1959 in Chidengwele, Gaza, in Mosambik, in einer kleinen Stadt am Indischen Ozean, geboren. Und er ist zu uns ins Deutschlandfunk Hauptstadtstudio gekommen, um uns seine bewegende, aufwühlende Geschichte zu erzählen. Vielen Dank, David Marco.
Als erstes heiße David Marco. Ich bin jetzt 62 Jahre alt und natürlich bin in Mosambik geboren. Gaza, Chidengwele heißt das. Und dann in Maputo gewachsen. Studiert in Maputo und 1979, wo dann Mosambik mit ehemaliger DDR diese Vertragsarbeit unterzeichnet haben, dann bin ich in Hoyerswerda, in der Betrieb VEB BKW Welzow angekommen, im Monat September 1979.
Ja, das ist, was sich daran anschließt, dann eine Geschichte, die uns mit einem vergessenen, verdrängten Kapitel der deutschen Geschichte, der DDR-Geschichte, aber auch der Geschichte der Bundesrepublik, der Wiedervereinigung und Deutschlands bis in die Gegenwart erzählt. Es geht, das kann ich glaube ich jetzt schon sagen, es geht um ein großes, um ein himmelschreiendes Unrecht und die drängende Frage, wie Deutschland heute damit umgeht. Am Anfang aber nochmal, Sie haben es gesagt, ein 20-jähriger David Marco kommt da aus Mosambik in die damalige DDR. Erzählen Sie uns vielleicht noch von dem Leben davor. Sie haben uns schon gesagt, Sie haben studiert. Mit welchen Hoffnungen sind Sie dann auch aufgebrochen?
In unserem Regierungsabkommen steht klar drin, dass wir kommen in ehemalige DDR. Erstens, um zu lernen. Zweitens, um unseren Beruf zu machen für unsere Zukunft, wenn wir zurück sind in Mosambik. Wir haben Glück gehabt in Hoyerswerda, in diesem Betrieb, Tagebau, weil natürlich, was in Regierungsabkommen steht, unsere Betriebe in Cottbus haben das mitgemacht. 6 Monate Deutsch intensiv studiert, dann haben wir 3-mal in der Woche Schule gehabt, theoretisch Schule für unsere Berufe gemacht. Und ich habe, weil mein Großbruder in Mosambik Schlosser war und Schlosser ist bis heute, dann ich habe ihm immer zu Hause geholfen. Dann ich habe diesen Beruf hier in Deutschland genommen als Schlosser. Anschließend nach 5 Jahren als Schweißer ausgebildet und weitere Jahre, dann ungefähr 87, dann Meisterausbildung gemacht und dann bis 91, dann habe ich als Meister im Tagebau gearbeitet und auch als Gruppenleiter in unseren Großwohnheimen, weil wir waren insgesamt 378 Mann. Und ich natürlich als Gruppenleiter vor diesen Kollegen aus Mosambik.
Erzählen Sie, wenn wir nochmal zurückgehen nach Mosambik 1979, und Sie haben jetzt immer gesagt, das war eine Gruppe. Wie kam man eigentlich dazu? Wurde man ausgewählt? Konnte man sich melden? Wurde dafür geworben?
Der Anfang war gut, weil man hat mit den Schulen gearbeitet.
In Mosambik?
In Mosambik. Mhm. Ministerium für Arbeit aus Mosambik hatte mit den Schulen gearbeitet. Hatte jeder Schuldirektor Informationen vom Ministerium gehabt, dass er soll die guten Schüler suchen, dass diese guten Schüler dann in Deutschland oder in ehemaliger DDR weiter studieren können. Und der Schuldirektor hatte dann einen Brief geschrieben, dass ich dann meinen Vater geben kann. Und stand drin, dass die mosambikanische Regierung, die wollen, dass ich im Ausland weiter studieren. Dann mein Vater hat mir gefragt, ob ich einverstanden bin. Bin ich sofort gesagt, ja. Um weiter studieren bin ich einverstanden. Und eine Woche später bin ich vom Ministerium dann geholt. Und dann sind wir in einem, bei uns heißt das Zentrum, wo wir alle von Norden, Süden und Mitte von Mosambik sind dann in diesem Zentrum gekommen. Und wir hatten dann die Vorbereitung. 3 Monate haben wir das gemacht. Das war sehr hart, aber ich glaube, das war auch gut. Und man hat auch ein bisschen politische Erziehung gemacht. Wo liegt die DDR? Was für Menschen sind in der DDR? Und dass wir dann ein bisschen Geschichte von ehemaliger DDR.
Was wurde da für ein Bild gemalt von diesem Land, von der DDR?
Damals war so, von meiner Seite aus, ich wusste nicht, dass DDR gibt und wo. Ist in Europa oder ist in Amerika oder wo gibt es DDR? Aber durch diese politische Erziehung in diesem Zentrum, dann man hat uns richtig erklärt, weil waren Leute von ehemaliger DDR. Und dann die haben uns erklärt, was ist. Und wir haben dann in diese 3 Monate ein bisschen nicht ganz Aktualisierung vor die DDR.
Ja, wir müssen vielleicht auch nochmal den politischen Hintergrund anschauen. Ende der 70er Jahre. 1975 ist Mosambik als Land unabhängig geworden von der portugiesischen Kolonialherrschaft. Also das Land ist in der politischen Bewegung, steht vor einem Bürgerkrieg auch. Eine schwierige Situation, die dann auch das Kapitel Ihre Geschichte mit prägen wird. Aber sagen Sie vielleicht auch nochmal, welche Rolle diese politische Situation damals spielte und was wussten Sie damals auch über die wirtschaftlichen Interessen, die von beiden Seiten, von den staatlichen Seiten, dann dahinter standen.
Ja, bis dahin, ich darf nicht schwindeln. Ich dachte natürlich, dass was der Vertrag sagt, dass wir kommen in der DDR, um zu lernen, Beruf machen, dass wenn wir in unserem Land zurück sind, dann werden wir als Lehrer vor die anderen von Mosambik. Diese Politik haben wir gedacht, dass richtig war. Was dann mit diesem Vertrag dann später gemacht wurde, das haben wir nicht erwartet, das haben wir von Anfang an nicht gewusst. Aber wo wir dann gesehen haben, dass irgendwas mit unserem Regierungsabkommen stimmt nicht, irgendwas ist nicht so in Ordnung, ist ab Dezember 1985, wo ein Großchef von unserer Regierung gekommen und hat uns gesagt, dass ab 1986 müssen wir von unserem Lohn 60% abziehen vor unserer Gunst in Mosambik. Mhm. Dann einige von uns, wir haben ein bisschen versucht, richtig zu überlegen. 60% ist so viel Geld. Ob das richtig stimmt, dass ich dann, wenn ich dorthin komme, in mein Land, wo Armut ist so groß, ich komme dort mit so viel Geld von meinem Lohn. Und dann haben wir von ungefähr 86 gesehen, dass irgendwas hier ist nicht in Ordnung.
Und man muss ja sagen, es gab andere Vertragsarbeiter, da ist genau das passiert. Etwa Kubaner, die sind nach einigen Jahren der Arbeit in der DDR in ihr Land zurückgekehrt und hatten Geld verdient, mit dem sie gemachte Leute in ihrer Heimat in Kuba etwa waren. Das war im Fall von den mosambikanischen Vertragsarbeitern anders und nur im Fall der mosambikanischen Vertragsarbeiter in dieser Weise anders. Und wir wissen inzwischen, warum das so war. Das haben Sie aber erst viel später erfahren, die Geschichte wahrscheinlich, die dahinter lag, die Interessen, die da ins Spiel kamen.
Sehr spät erfahren, weil bis heute Mosambik sagt uns die Wahrheit nicht. Mosambik versucht alles mit Gewalt zu machen. Macht immer Gewalt, wenn wir fragen, was zwischen Mosambik und der ehemaligen DDR gewesen ist. Diese Geschichte, ich habe zum ersten Mal im Jahr 2019, wo in Magdeburg eine internationale Konferenz gab, wo unsere Geschichte der Vertragsarbeit. Dann man dort hatte klar, damals der Staatssekretär für Arbeit und Lohn von ehemaliger DDR, hatte dann die richtige Wahrheit gesagt. Hatte uns gesagt, dass unser Vertrag war wirklich nicht richtig. Wir sind von Anfang von die beiden Staaten betrogen.
Ja, man muss sagen, das ist von Historikern inzwischen jedenfalls ansatzweise aufgeklärt worden, was passiert ist. Die DDR hatte Interesse an der Zusammenarbeit mit Mosambik, weil Mosambik anders als andere sozialistische Länder nicht Teil etwa der Comecon-Organisation oder der RGW, des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe war, sondern auf einer Dollarbasis gearbeitet hatte und Zugang zu harten Dollars hatte. Und das war für die DDR interessant. Die DDR, so wissen wir das aus der historischen Forschung, hat über ihre Wirtschaftskooperation, Alexander Schalk-Golodkowski spielte da eine Rolle, Kredite, Dollarkredite nach Mosambik gegeben und dafür überhöhte Zinsen verlangt. Und als Mosambik auch im Zuge des Bürgerkrieges im Land diese Zinsen und auch Rohstoffleistungen nicht mehr zurückgeben konnte, hat man sich darauf besonnen, die Löhne der mosambikanischen Vertragsarbeiter in der DDR einzubehalten und zu verrechnen. Aber David Makou, mit dem Versprechen, das er gegeben wurde, diese Anteile, diese 60%, ich glaube, es waren in Fällen am Anfang 30-60% oder sogar mehr, mit dem Versprechen, dass sie dieses Geld nach der Rückkehr nach Mosambik zurückbekommen.
Ja, die haben uns so versprochen. Und wir haben auch überlegt, wenn Mosambik kein Geld hat in Mosambik selbst, weil wir haben dort keine Betriebe, keine Fabrik, nicht, wo konnte das Geld her Mosambik holen? Weil wir haben von unserem Lohn, die 60% und so weiter, alles mit auch unser Rentegeld und so weiter, Sozialversicherung und alles haben wir vor die Stadtschuld Mosambik verrechnet.
Es gibt einen
ist das Problem. Ja.
Es gibt ein ganz, ganz umfassendes Gutachten, das diese Geschichte erzählt, von der Soziologin und Filmemacherin Uta Rüchel, die sagt, es gab von Anfang an eigentlich ein Einvernehmen zwischen diesen beiden Staaten, zwischen Mosambik und der DDR, dass man sich auf diese Art und Weise an den Vertragsarbeitern bereichern will. Sie spricht von einer vorsätzlichen Täuschung.
Ja, weil unser Staat hat uns versprochen, aber anschließend, wir haben und bis heute, wir merken, dass die wollen uns nicht die Wahrheit sagen, weil die haben uns als Sklaven behandelt. Die haben uns betrogen, die haben uns geschwindelt. Und was die uns versprochen haben, bis heute, die wollen uns nicht sagen, das war nicht richtig oder das hat nicht so richtig gelaufen oder was. Weil wir sind Menschen, wir sind schon Erwachsene. Unsere Stadt kann uns einladen in eine Großversammlung und sagen, was damals los war. Und was wir wollen, ist, die zwei Seiten uns die Wahrheit sagen. Ihr habt gearbeitet, um die Stadtschuld von Mosambik zu verrechnen, weil damals Mosambik hatte große Schulden mit ehemaliger DDR gehabt. Und bis heute Mosambik hatte keine Industrie, hatte keine Fabrik, hatte bis heute Mosambik kein Geld. Diese Politik muss man auch vor uns als Landesleute sagen. Alles Magyarmann, wie die uns in Mosambik behandeln, sagen. Das war 1. Mai 1990. Da haben alles kaputt gemacht, Tor, Fenster, alles mit Stein. Und dann, die haben gesagt, wir kommen wieder.
Von wegen Brüder. Baseballschlägerjahre in Hoyerswerda.
Wenn wir in die Geschichte nochmal zurückschauen, kommt ja dann eine Zäsur. 1989 fällt die Mauer. Der Staat, der mit ihrem Heimatland dieses Abkommen schließt, sich an ihrer Arbeit bereichert, indem er die Staatsschulden mit Mosambik verrechnet. Dieser Staat geht unter. Wie fing das an? Wie haben Sie das damals erlebt, noch bevor dann es zur Wiedervereinigung kam, besonders die Monate der friedlichen Revolution, den Fall der Mauer 1989? Wie war das in Hoyerswerda am Anfang?
In Hoyerswerda, das war Erste. Wir hatten Großangst gehabt, weil wir haben gemerkt, dass wir sind die Erstopfer vor dieser Revolution. Weil Hoyerswerda.
Von Anfang an, also
von
auch
Anfang
als
an.
Es die.
Ja. Von Anfang an, wir waren immer nicht gewünscht in Hoyerswerda. Wir sind seit 1980, 81, 82 mit großen Problemen in Hoyerswerda gelebt. Große Probleme, weil die Politik damals hat nicht zugelassen, jemand zu sagen, dass gibt's Diskriminierung, gibt's Rassismus oder sowas.
Aber Sie haben diesen Rassismus schon damals gespürt. Also schon damals heißt damals, dann vor 89 schon, in der Zeit der DDR, die eigentlich ein Bild einer friedlichen, gerechten Gesellschaft proklamiert hat.
Ja. Was haben wir gemacht? Großversammlung gemacht und gesagt, ab jetzt, Bruder, wir mussten zwischen 4 oder 5 oder 6 Mann, wenn wir irgendwie spazieren gehen oder in der Gaststätte oder irgendwo in unserer Freizeit. Ja, wir sind ab 81 dann zwischen 4, 5 Mann, 6 Mann oder 10 Mann in eine Gaststätte gegangen oder irgendwohin, weil ganz allein dann war eine große Gefahr.
Gab's, wie hat sich das mitgeteilt noch in der DDR? Verbal sind Sie beschimpft worden? Gab es Gewalt auch? Rassistische
gab's
Gewalt?
Gab es alles damals. Ich als Gruppenleiter, ich war immer mit der Polizei zusammen, die Polizei zu helfen, zu erklären. Aber jeder Vorfall, wir Mosambikanische oder Ausländer, wir waren schuldig. Immer. Das war immer so. Dein Kollege war besoffen und hat irgendjemand oder hat die Jugendliche angegriffen oder so. Waren wir immer schuldig. Aber ich war der Gruppenleiter und ich habe immer mit der Polizei gearbeitet und im Betrieb. Ich habe auch meine Arbeit mit den SED-Politikern gemacht, mit der Gewerkschaft, auch mit der jugendlichen Organisation da. Und gesagt, wir müssen was machen, weil unsere Freizeit draußen ist nicht schön, gibt es viele Probleme. Und die haben gesagt, nein, du sollst deinen Kollegen sagen, dass die dafür nicht so viel trinken. Aber wir haben keine Zeit gehabt zum Trinken, weil die Maßnahme damals war so hart. Sogar wir lebten in einem Wohnheim, wo eine Rezeption gab und wo eine harte Kontrolle auch gab, dass wenn ich irgendwo hingehe oder einkaufen oder spazieren oder so, musste ich bei Rezeption melden und sagen, ich gehe jetzt einkaufen, ich gehe jetzt arbeiten, ich gehe jetzt meine Freunde irgendwohin besuchen, ich komme morgen, ich werde heute nicht kommen. Dann der Rezeption hat alles geschrieben und kontrolliert. Wenn ich von irgendwo richtig besoffen zurückkomme, dann der Pförtner oder Rezeption hat das in das Buch geschrieben. Der David Mako ist total besoffen zurückgekommen oder so. Deswegen, wir waren immer vorsichtig, dass wir nicht viel Alkohol trinken, weil vor uns war so hart, dass wenn man diese Probleme macht, ist sofort nach Hause geflogen. Dann wir wollten nicht nach Hause so, ohne unseren Beruf fertig zu machen und so. Man hat immer gesagt, dass in ehemaliger DDR gibt es keinen Rassismus. Aber wir haben das erlebt. Man kommt in eine Gaststätte, Restaurant, sind wir reingekommen und die Jungen, die haben sofort gesagt, jetzt ist wieder dunkel. Ne? Sofort haben wir gemerkt, dass die sagen das, weil wir kommen rein. Hier kommt Kohl oder viel Name. Und unsere Politik war, lassen wir die sagen, was die im Herzen haben. Weil wenn wir antworten, wir als Ausländer, wir werden nach Hause fliegen und was wir hier lernen, dann werden wir verloren. Lassen wir die Jugendlichen machen, was die mit uns wollen. Hauptsache, setzen wir, essen wir und zahlen wir, gehen wir in Wohnheim und schlafen. Nächsten Tag arbeiten wir. So haben wir die 12 Jahre in Eierswerda gemacht.
Aber es gab dann auch die Kontakte und es gab auch, Sie hatten eine Freundin in Eierswerda.
Ja, ich hatte Freundin in Eierswerda. Sie war meine Kollegin. Sie war unsere Sekretärin und ich war der Gruppenleiter. Und dann wir haben unsere Arbeit zusammen in einem Büro, wo wir unsere Arbeit gemacht haben. Da habe ich auch meinen Bericht nach Berlin geschickt und geschrieben. Und sie hat auch ihre Sache gemacht vor Betrieb. Dann sind wir dann befreundet. Und ein großer Fehler war, sie war verheiratet. Dann sind wir befreundet und haben wir das Mädchen gehabt, meine Tochter. Und dann sie hatte dann große Probleme zu Hause mit ihrem Mann, weil ihr Mann sofort hatte gemerkt, dass das Kind ist nicht von ihm. Und dann meine Freundin hat große Probleme gehabt, weil von unserem Abkommen her war nicht erlaubt, dass ich so öffentlich eine Frau so habe oder Freundin oder irgendwie. Wenn eine deutsche Frau oder eine Mosambikaner Frau sagte, dass der David hat mit mir diese schwanger gemacht, wir beide müssen nach Hause.
Dieses Kind, Ihre Tochter spielt dann in Ihrem Leben, spielt heute wieder eine Rolle. Das erzählen wir aber vielleicht später. Ich würde gerne nochmal zurückkommen dann auf diesen Moment, auf die Zäsur 1989-90. Denn das, was Sie eben gesagt haben, Sie haben geahnt, Sie haben gesagt, wir werden die ersten Opfer sein. Das hat sich ja dann bewahrheitet.
Ja, alles erste, ich werde von 1. Mai 1990. Wir hatten einen Großbesuch von, ich weiß nicht, ob richtig ist, Neonazis, Jugendliche, oder ist das richtig, weiß ich nicht. Aber die waren mehr als 100. Die sind in unsere Wohnunterkunft gekommen. Das war 1. Mai 1990. Da haben alles kaputt gemacht, Tür, Fenster, alles mit Stein. Und dann die haben gesagt, wir kommen wieder. Weil die haben immer gesungen, Ausländer raus, Deutschland vor die Deutschen und so weiter. So, die sind weg, die Polizei hatte gekommen und naja, die sind schneller weg gewesen. Aber dann 1991, das war genau am 17. September, die sind dann wieder, wie versprochen, zurückgekommen. Und die waren auch mehr als 100. Zwischen so ungefähr 16 Uhr. Wir kamen von Arbeit und die sind dann gekommen und die haben angefangen zu singen und die Steine geworfen und so weiter und so fort. Und gesagt, dieses Mal, wir werden von eurem Wohnheim weggehen, wenn ihr schon in eure Heimat zurück seid. Dann, die haben das alles kaputt gemacht und die sind vor unser Wohnheim gesetzt und gewartet, natürlich, dass wir fliegen mussten. Die Polizei hatte damals keinen Befehl bekommen, weil ich glaube, die Regierung von Deutschland war noch neu, die hatte noch keine richtige Maßnahme vielleicht gemacht. Weil ich habe mit dem Kommandeur damals gesprochen, hat er uns gesagt, dass er hatte keinen richtigen Befehl, um irgendwas hart zu machen, um diese Jugendlichen vielleicht von der Stelle rauszukriegen und so. Die sind da, die Jugendlichen gesessen und wir mussten mit Begleitung von der Polizei hingehen. Bushaltestellen, dass wir dann arbeiten konnten, ist Polizei mitgekommen. Wir sind in Betriebe gefahren. Aber in Betriebe, wir arbeiten mit diesen Leuten. Sind wir in Betriebe gekommen, die haben gesagt, na David, wo ist die Polizei? Jetzt bist du allein. Na, wir sind doch hier zusammen. Wie willst du hier arbeiten ohne Polizei? Weil wir sind da. Wir sagen, dass ihr müsst nach Hause. Hier in Betrieb ist keine Polizei.
Das waren Leute, mit denen Sie jahrelang zusammengearbeitet hatten.
Das hat uns eine große Enttäuschung gegeben, weil wir wussten, sie sind schon Brüder. Bis heute, ich verstehe das nicht. Mit jemandem 12 Jahre leben und auf einmal, wenn er sagt, dass die ganzen 12 Jahre, der war nicht einverstanden mit unserer Freundschaft. Der hat in seinem Herzen einen großen Hass, aber der konnte nicht zeigen, weil damals die Politik hat ihm nicht zugelassen. So haben dann unsere Kollegen im Betrieb gesagt, wir konnten euch nicht sagen, weil die ehemalige Regierung von DDR hat uns nicht zugelassen. Aber jetzt, ihr nehmt unseren Arbeitsplatz weg, ihr nehmt unsere Frauen, ihr bekommt viel Geld, aber wir arbeiten zusammen. Der sieht schon meinen Lohnschein. Ich zeige ihm, weil ich dachte, das ist mein richtiger Freund. Ich habe ihm immer gezeigt. Na, mein lieber Freund, guck mal, die 60% hier, guck mal, die Renteversicherung, weil wir haben von der Renteversicherung auch so hoch Abzug.
Abzüge,
ja. Ja, der Abzug von Rente von unserer Seite war so hoch. Und unsere deutschen Kollegen, die haben auch das nicht verstanden. 400 Mark. Abzug von der Rente. Und das war mehr als 800, die ganze Abzug. Und für mich dann, für mein Leben, Brot und alles, dann manchmal 300 oder 400 in der Hand. Unsere deutschen Kollegen, die haben das nicht verstanden. Die haben gesagt, wir nehmen das Geld weg und wir schicken in unsere Heimat in Dollar. Ne? Und wir wussten auch nicht, wie konnten wir die richtige Antwort haben, um unsere deutschen Kollegen zu überzeugen und richtig zu sagen, dass nicht stimmt.
Nicht wissend, dass sich sowohl Mosambik, aber auch Deutschland, die DDR damals, an Ihnen, an Ihrer Arbeit bereichert hat. Das Gegenteil dessen ist richtig gewesen.
Ja.
Es gab ja dann eine Reaktion der Politik wenige Tage, nachdem es diese gewalttätigen, besonders gewalttätigen Ausschreitungen, Sie haben es geschildert, Steine in das Wohnheim, nachdem es die gegeben hat, kommt das Landratsamt Hoyerswerda zu einer Entscheidung und sagt, Zitat, es besteht einheitliche Auffassung dazu, dass eine endgültige Problemlösung nur durch Ausreise der Ausländer geschaffen werden kann.
Ja, anders.
Und das ist ja dann passiert. Sie sind faktisch deportiert worden.
Ja, natürlich. Wir mussten um 0 Uhr, weil die saßen da, dann ist 0 Uhr, Bussen gekommen, sind wir nach Frankfurt am Main schnell wie möglich dann geflogen. Und dann diese Gruppe hat gewonnen. Bis heute, weil bis heute in Oerswerda die Atmosphäre ist noch nicht so sauber.
Und das hat mich so besonders berührt, dass Sie immer wieder in diese Stadt zurückgegangen sind, dass Sie Kontakt haben, dass Sie Beziehungen nicht nur privat, sondern nach Hoyerswerda zurückgegangen sind. Was haben Sie da danach erlebt? Was ist das für eine Beziehung heute?
In Hoyerswerda ich versuche, weil ich sage immer, dass Hoyerswerda ist meine zweite Heimat. Heute habe ich meine Tochter dort gefunden. So, meine Tochter ist in Hoyerswerda geboren. Sie ist aus Hoyerswerda. Denn ich bin gezwungen, Hoyerswerda als meine zweite Heimat zu nennen und immer zu besuchen. 2019, ich war 2 Tage in Hoyerswerda und dann 21, ich war 4 Tage. Dieses Mal mehrmals. Aber ich sehe, gibt's immer meine Generation, wenn ich Generation sage, ich sage 60 Jahre, der steht und guckt mich und der sich fragt, wo kommt der Neger her? Naja, dann ich gucke ihm am besten guten Morgen oder guten Tag sagen und fragen, woher kommst du? Dann ich konnte ihm die Antwort geben. Aber der steht da und der stellt sich selbst eine Frage, wo kommt der Neger? Naja, dann ich gehe, wo ich gehe. Weil ich mache meine Urlaub, ich fliege wieder zurück. Ich nehme nichts in Hoyerswerda von meinen Nachbarn in Hoyerswerda, ehemalige Nachbarn. Ich nehme nichts. Ich habe auch 1991 nicht was mitgenommen. Ich habe gar keinen Arbeitsplatz nach Mosambik mitgenommen. Ich habe nichts von Hoyerswerda mitgenommen. Die haben gesagt, wir nehmen Arbeitsplatz, wir machen das, wir machen dieses. Wenn ich jetzt sehe, ist es noch schlimmer geworden als damals. Dann was haben wir von den ehemaligen Nachbarn, Kollegen und Arbeitskollegen weggenommen? Nichts. Was sind wir in der Welt? Wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen. Wir dürfen uns nicht hassen.
Und sind Sie in Hoyerswerda heute bei Ihren Besuchen außerhalb des privaten Rahmens auf Interesse an Ihrer Geschichte gestoßen? Gibt es da Menschen, die Sie ermuntern, die Rahmen schaffen, Plätze schaffen, an denen sich die Stadt auch mit ihrer Geschichte beschäftigen kann?
Ja, jetzt ich bin zufrieden, weil gibt's dort viel Organisation, wie zum Beispiel die Civil Courage, die kümmerte sich damals 1979 und die kümmerte sich auch mit dem Vorfall von 1991 bis heute. Wir haben immer Kontakt, die versuchen mir immer zu fragen, was mit uns damals los war. Dann diese Kontakt mit den Jugendlichen dann ein bisschen zu erleichtern. Ich war in Oberschule in Hoyerswerda, dann habe ich über unsere Geschichte von 79 bis 91 und von 91 bis heute dann in Mosambik erzählt an die Schüler. Die Schüler, die haben mir gesagt, dass in Schulen keine Lehrerin oder Professor, der sagt, was Hoyerswerda damals war. Und das ist dann nicht gut für die heutigen Jugendlichen, weil die sagen, wir lesen manchmal in einer Zeitung oder wir hören, dass hier gab es das und das mit Ausländern. Aber in der Schule, man sagt nicht mehr, was los war. Ich sage, naja, die denken, dass diese Geschichte schon zu alt ist. Es gibt keine alte Geschichte. Ihr müsst wissen, wir waren hier. Wir haben unsere 12 Jahre hier gelebt. Aber das Leben hier in Hoyerswerda war nicht leicht für uns. Gab es eine große Diskriminierung. Ja.
Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit David Marcot, ehemaliger Vertragsarbeiter in der DDR.
Die sehen uns nicht als Menschen, die sehen uns vielleicht als Steine oder was.
Rückkehr und ein Leben in Armut.
Jetzt gibt es ja noch ein ganzes Kapitel, das sich anschließt. Wir haben jetzt gesprochen über die Jahre 1989-90. Deutschland feiert seine Wiedervereinigung. Bis heute in der Geschichtserzählung in Deutschland der Glücksmoment der deutschen Geschichte. Und in diesem Glücksmoment werden Sie und die anderen Vertragsarbeiter deportiert, zurückgeschickt in die Heimat. Und dort stellen Sie als erstes fest die Erwartung, dass, wie versprochen, dort ein großer Teil Ihres Lohnes Ihnen ausgezahlt wird. Geht nicht auf. Wie haben Sie das erfahren? Was ist da passiert?
Was passiert ist, dass wir sind deportiert, sind wir zu Hause gekommen und schneller in unserem Arbeitsministerium gegangen. Wir mussten schneller hingehen. Ich zum Beispiel mit meinen 12 Jahren Arbeit, Hauptpapier, mit diesem Transfergeld und so ein bisschen zufrieden, weil ich dachte, bei meinem Vater, ich habe kein Zimmer mehr, ich bin schon erwachsen. Ich war 91 schon 32 Jahre alt dann. Mit 19 Jahren gekommen, mit 32 Jahren nach Hause geflogen. Dann, ich war zufrieden, bin ich ins Ministerium gegangen, mein Dokument dort gegeben, die haben gesagt, sofort, das Geld ist nicht hier in Mosambik. Was du von 79 bis jetzt gearbeitet hast, ist noch nicht hergekommen. Ist noch in Deutschland. Du musst in Deutschland verenden. So, alles erstens, in deutscher Botschaft, da war zu. Wenn ich zusage, das heißt, wir dürfen nicht mehr dort rein und viel Fragen stellen.
Also es gab eine Botschaft, aber ja, die haben Ihnen keinen Zugang gegeben.
Ja. Dann haben wir Briefe geschrieben. Ich habe Briefe an unsere Betriebe geschrieben, die Antwort gegeben. Wir haben das Geld nach Mosambik überwiesen. So, Mosambik sagte, nein, das Geld ist noch in Deutschland hin und her. Dann, wir haben viel Krach gemacht, dass dann Botschafter aus Deutschland uns dann reinlässt. Und wir haben diese Probleme gesagt. Unsere Stadt sagt, das ist noch in Deutschland. Nein, das ist mosambikanische Angelegenheit. Ist nicht unser Problem. Euer Geld ist hier.
Aber man muss ja noch mal sagen, also wir wissen inzwischen, das Geld ist tatsächlich nicht aus Deutschland überwiesen worden. Es ist einbehalten worden,
ja,
in der DDR zu dieser Konstruktion der Staatsschuldenverrechnung.
Und dann, wir haben uns organisiert. 14. Januar 1992 sind wir dann als ganz große Gruppe in unser Ministerium gegangen und gab es dann viel Probleme mit der Polizei, Hunden und so weiter. Und wir sind dann in diese Garten durch Angst von Hunden und Gewehr und Polizei und sind wir dann vom Ministerium weg an diese Garten gegangen und saßen wir da und wir haben überlegt, was machen wir, um die Wahrheit von unserem Staat oder von Deutschland zu wissen. Dann sind Polizisten gekommen. Die haben geschossen und alles, dann sind wir gerannt von Angst und so weiter. Und wir haben ein paar Jahre gebraucht, um richtig dann irgendwas zu machen, weil dann das war verboten, dass wir irgendwas machen. Unsere Stadt hat nicht mehr so zugelassen, dass wir deswegen dieser Name Majerman, das war wie ein Symbol, das jeder weiß, wer kommt.
Ja, weil. Und Mad Germans, also man kann es ja unterschiedlich übersetzen. Man kann es übersetzen, die Verrückten.
Ja.
Oder man kann es auch übersetzen als they are mad, sie sind wütend, sie sind zornig.
Aber
es ist ein abwertendes.
Ja,
ein abwertendes
man macht Wort. Alles, was damals gewesen ist. Wir hatten keine Angst, unsere Stadt zu zeigen, dass wir sind die Leute, die richtig ausgebildet sind. Dann unsere Regierung hat gesetzt und diesen Namen dann gegeben, um die anderen Leute mit Finger zu zeigen. Vorsichtig, da kommt ein German. Mad in Englisch heißt das Mad in German. Das heißt, made der ist German. Vorbereitet von Deutschland. Dann, dass derjenige weiß, dass der hatte seinen Beruf in Deutschland gemacht.
Also die Tatsache, dass sie überhaupt nach Deutschland gegangen sind, wurde abgewertet und wurde.
Ja, dass die Leute denken, dass der oder Deutschland hatte uns nicht so richtig ausgebildet. Hat, ich weiß nicht, was mit uns gemacht. Oder auch, um uns Angst zu machen, weil die wissen schon, dass wir kämpfen, um genau zu wissen, was mit unserem Lohn war, mit unserem Abzug. Wo ist unser Abzug, wenn Deutschland sagt, das ist in Mosambik? Und Mosambik wollte nicht mit uns setzen und was machen. Die haben nur Gewalt gemacht, dass wir dann Angst haben, dass nicht weiter Fragen stellen. Deswegen, die haben uns diesen Namen gegeben, bis heute.
Und bis heute gehen auch Ihre Demonstrationen, Ihre Proteste weiter?
Bis heute, bis jeden Mittwoch. Machen wir eine Stunde im Ministerium oder ein paar Minuten, dass dann Herren Minister oder Herren Ministerin uns nicht vergessen, dass wir.
Und welche Reaktionen gibt es da, sowohl von der Politik? Kommt da mal
von heutiger Politik von unserem Land gibt es keine Reaktion. Die sehen uns nicht als Menschen, die sehen uns vielleicht als Steine oder was. Ne? Ich glaube, die Ministerin oder so von Arbeit, der gucken uns nicht, der hören uns nicht. Zurzeit, die haben kein Interesse von unserem Fall.
Und man muss auch mal sagen, ich glaube, korrigieren Sie mich, wenn die Zahl nicht stimmt, es sind ungefähr 15.000 ehemalige Vertragsarbeiter, die zurückgegangen sind. Es sind, so kann man es nachlesen, etwa 2.000, die nach wie vor in Deutschland dann geblieben sind und irgendwie hier Fuß gefasst haben, von denen 650 auch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben. Aber da gibt es auch eine große Zahl von ehemaligen Vertragsarbeitern, die hier leben und keine Staatsbürgerschaft in Deutschland bekommen haben bis heute. Vielleicht auch ein politisches Thema. Erzählen Sie uns noch, David Mako, was aus Ihnen persönlich geworden ist. Sie haben einen Beruf wieder gefunden oder in Ihren Beruf gefunden in Mosambik und haben, glaube ich, auch eine Familie.
Ich habe natürlich in Mosambik durch meine Berufe, die ich hier in Deutschland gelernt habe, Familie gegründet. Ich habe eine Frau und 3 Kinder dort. Naja, kann man so Kinder sagen, aber die sind schon ein bisschen erwachsen. Einer ist noch mit 17 Jahren. Das Mädchen, sie lernt Medizin und der Junge ist 26 Jahre alt. Und ich kämpfe, um zu überleben vor diese Kinder, weil in Eierswerda habe ich meine Schweißmaschine mitgenommen und durch diese Schweißmaschine versuche ich Brot zu machen um meine Kinder. Ich bin inzwischen nicht zufrieden, weil bei uns in Mosambik das Leben ist nicht so leicht, wie man denken kann. Es ist sehr schwer. Manchmal eine Woche oder zwei, vielleicht mache ich nichts von meiner Schweißmaschine. Und das ist für uns in Mosambik dann ein großes Problem, weil man macht, was macht und soll das Geld sofort kriegen, um dann Nachmittag oder irgendwann dann was zu kaufen. Und manchmal, das klappt ja nicht. Es ist noch schlimmer geworden wegen Corona. Diese 2 Jahre von Corona, dann hat alles kaputt gemacht. Und bis jetzt, dann ist für uns mal German noch ein großes Problem dann gegeben. Aber ich glaube, wenn die Politiker heute uns verstehen, dass wir auch Menschen sind, wir wollen nicht alles Bettler hier in Deutschland. Das ist unser Lohn, der hier in Deutschland geblieben ist. Dann sie hat mir gesagt, leider, mein Mut ist gestorben. Mein Leben war nicht so einfach. Ich konnte dir nicht finden, weil meine Mut hat nur David gelassen. Die Name David weiter nicht.
Aufarbeitung, materiell, aber auch menschlich.
Es hat ja zwischenzeitlich immer wieder Ansätze der Politik gegeben. Die letzte demokratisch gewählte DDR-Regierung hat das Problem erkannt. Der Außenminister der letzten DDR-Regierung, der demokratischen DDR-Regierung. Markus Meckel ist bis heute aktiv, spricht das Problem immer wieder an. Es hat eine Delegation der letzten DDR-Regierung gegeben, die nach Mosambik gereist ist. Aber dann kam die Währungsunion, es kam die Wiedervereinigung, das Ganze blieb liegen. Es gab auch eine Geldzahlung später von Deutschland, etwa 70, über 70 Millionen Mark, glaube ich, waren das damals noch, die überwiesen wurden, aber auch nie bei ihnen angekommen sind, versickert sind.
Diese Überweisung war ein großer Fehler von Deutschland. Und ich frage mich jeden Tag, warum die Stadt Deutschland hat das Geld an Regierung Mosambik gegeben. Das waren nicht die Minister oder der Staatspräsident oder wer in Deutschland gearbeitet hat. Das war die 21.000 Mosambikaner, die das Geld hier in Deutschland gearbeitet haben. Deutschland hat unseren Namen. Wenn natürlich das Geld, was damals man sagt, das wäre für uns, ich glaube, man hätte mit unserem Namen das Geld nach Mosambik geschickt.
Ja, das ist ja ein Thema, das wir immer wieder sehen, wenn es um Aufarbeitung von Unrecht geht, dass Staaten untereinander agieren, aber nicht mit den individuellen Betroffenen, Opfern in Verbindung treten.
Das muss mit uns, nicht mit dem Staat. Wenn das Geld ist vor uns, unsere Namen sind doch noch hier in Deutschland. Wenn ich schreibe an Bundesknappschaft, ich kriege sofort Antwort von Bundesknappschaft. Ich habe meine Versicherungsnummer. Ich habe alles von Bundesknappschaft. Wenn irgendwas Bundesknappschaft fragen will, die haben meine Adresse in Mosambik, die schreiben einfach, bekomme ich das Geld und ich antworte diesen Brief.
Es ist, man sieht immer wieder Bewegung in diesem Thema. Es gab einen offenen Brief von mehr als 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, initiiert vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin und dem Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, die auf dieses Thema, auf das Problem aufmerksam gemacht haben, gesagt haben, da ist ein Unrecht wieder gut zu machen. Es gab in diesem Jahr vor kurzem eine Anhörung im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages, der sich mit diesem Thema befasst hat, und man konnte sehen, dass vielen Abgeordneten gar nicht klar war, was da geschehen ist in der Vergangenheit, mit welchem Problem man sich beschäftigen müsste. Die Bundesregierung steht in ihren Auskünften nach wie vor auf dem Standpunkt, das ist ein Problem, das ist zwischen Mosambik und Deutschland abschließend geregelt worden. Welche Hoffnungen haben Sie und sehen Sie möglicherweise Anzeichen, dass sich jetzt in dieser Zeit, in dieser Legislaturperiode des Bundestages vielleicht etwas doch nochmal wirklich bewegen könnte?
Ich sehe eine große Hoffnung, wenn ich lese von dem Ausschuss und die schreiben das alles erstens. Gab es Unrecht? Nur das Wort Unrecht, das freut mich. Die haben vielleicht damals gedacht, dass wir werden das nie irgendwie erfahren, dass was wir hier in ehemaligen DDR machen oder in Deutschland machen, war ein Betrug. Die haben so gedacht, aber die Zeit hat uns alles Meister schon gelehrt. Und wir haben jetzt die Hoffnung, dass irgendwann mal, was uns zusteht, in der Hand kommt. Aber das Problem ist, wir wollen, dass man denkt und weiß, dass wir sind keine Steine. Wir wollen nur, was wir gearbeitet haben. Das ist unser Lohn, das ist nicht irgendwas. Wenn ich immer sage Lohn, Lohn, weil man mit Lohn kauft Brot. Und dann meine Frage ist, was denken dann die Politiker, dass wir essen ohne unseren Lohn? Deswegen leben wir in einem großen Elend in Mosambik.
Es gibt ein Kapitel in Ihrem Leben, da hat es nochmal eine berührende Bewegung gegeben. Das ist die Geschichte von Ihrer Tochter, von der Sie erzählt haben, die in Hoyerswerda ist. Vielleicht erzählen Sie uns das noch am Schluss, wie das kam, dass der Kontakt über viele Jahre nach Ihrer Ausweisung, nach Ihrer Deportation aus Deutschland abgerissen ist und sie sich dann wiedergefunden haben.
Ja. Gibt es auch in Hoyerswerda auch diese Zivilcourage?
Zivilgesellschaftliche Organisation.
Zivilcourage Gesellschaft. Und dann durch diese Zivilcourage Organisation, die haben mir dann die Möglichkeit gegeben, dass meine Suche ein bisschen leichter war. Ich wusste nicht mehr, wie ist meine Kind in Oerswerda, ob noch in Oerswerda sind, was für Schwierigkeiten die Mutter hat. Und dann 2022, dann meine Tochter hat mir, sie ist Therapeutin, die Berufe von sie.
Therapeutin, eine Physiotherapeutin Physiotherapeutin?
Ja. Sie hat mir geschrieben, dass sie Physiotherapeutin
ist. Also sie hat, ihre Tochter hat, den Vater hat sie entdeckt? Oder
wie kam das war
wie kam
so.
Das zustande?
Von Zivilcourage her, ich hatte gebeten, um mir zu helfen, meine Tochter zu suchen. Dann eine von Zivilcourage ist eine, wie heißt das, Patientin, Kunde, ja, sie kommt Massage von meiner Tochter. Ja. Mhm. Dann meine Tochter hatte gesagt, ich suche meinen Vater. Und dann die Dame, sie hat mir geschrieben, wo ich Massage mache, ist ein Mädchen von einem Afrikaner. Dann ich habe zurückgeschrieben, frage bitte, ob ist sie Kind von Christina, weil meine Freundin heißt Christina, die ganze Name geschrieben. Dann sie hatte gefragt und sie hatte sofort gesagt, ja, ich bin ein Tochter von Christina, so und so. Dann habe ich sofort geantwortet, ja, das ist meine Freundin. Wo ist sie und so und so? Dann sie hatte mir gesagt, leider, meine Mutter ist gestorben. Ich war noch 10 Jahre alt. Mein Leben war nicht so einfach. Ich konnte der nicht finden, weil meine Mutter hat nur David gelassen. Den Namen David weiter nicht. Deswegen war mir sehr, sehr kompliziert, dich zu finden.
Aber seitdem ist die Verbindung
und
da.
Dann, und seitdem 22, dann ist diese Verbindung. Schreiben wir immer, weil WhatsApp ist noch flexibel. Und dann jetzt bin ich glücklicherweise gekommen und sofort dann mussten wir in Kontakt. Dann ist sie mit mir dann, sie hat ihr Mann gebracht und ist groß Kontakt dann gewesen. Und bis heute, ich habe sie dann vor nächstes Jahr eingeladen, dass sie dann die anderen Schwester und Bruder zu Hause dann kennenlernen und die anderen Familie auch. Und ist sie auch ein Teil von meinem Leben. Die Touren bei mir zu Hause sind auf, vor jeder Zeit, wenn sie mir besuchen will oder möchte.
Da zeigt sich, dass es nicht nur um Geld geht bei dem, was da zu regeln ist, sondern dass es um menschliche Beziehungen geht. Kinder, Väter, Mütter, das ist kein Einzelfall. Auch das gehört mit zu dem, mit dem sich die deutsche Politik vielleicht anfängt zu beschäftigen.
Das wäre gut. Und schön, weil wir hatten von 79 bis 89 mehr als 7000 Kinder. Deswegen kämpfen wir um Respekt und Anerkennung. Deutschland muss uns anerkennen, dass wir Väter sind und wir dürfen unsere Kinder besuchen. Nur das Besuchen ist nicht Leben. Auch wenn Leben wäre, ich habe meine Rentenversicherung hier. Ich kann doch mit meiner Rentenversicherung, wenn ich Deutschland auch mehr gebe, leben. Aber ist auch mit meiner Rentenversicherung nicht möglich. Man sagt, ich habe keinen Anspruch vor meiner Rente.
Wir sind da auf ein Thema aufmerksam geworden und wir werden das mit Sicherheit weiterverfolgen,
danke,
ob sich da etwas tut. Und ich bin Ihnen, David Makou, sehr dankbar, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Vielen Dank.
Ich auch. Ich bedanke mich sehr herzlich. Wie kann ich das ausdrücken? Unser Danke im Namen an alle Vertragsarbeit.
In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Stefan Dietjen im Gespräch mit David Makou, ehemaliger Vertragsarbeiter in der DDR. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.